Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Adalbert Sinjavsky und
Lena Kampf, Co-Autorin des Buchs Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie.
Und darüber sprechen wir jetzt, denn im Mai ist die Europe Stadium Tour der Band Rammstein losgegangen, nachdem vor genau einem Jahr MeToo-Vorwürfe gegen zwei Musiker von Rammstein aufgekommen sind. Und zeitgleich zu diesem Tourstart erscheint eben dieses besagte Buch von einer Journalistin und ihrem Kollegen, die zu dem Rechercheteam in dem Fall gehörten. Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie, so der Titel von Daniel Drepper und Lena Kampf. Rammstein-Frontmann Till Lindemann und Keyboarder Christian Flake-Lorenz leugnen die Existenz eines Castingsystems nicht, über das berichtet wurde, bestreiten aber strafbare sexuelle Handlungen und sind gerichtlich gegen die Vorwürfe vorgegangen. Was ist also an Ihren Recherchen zufolge dran an den Beschuldigungen?
Also ein Team von SZ und NDR hat im letzten Sommer erstmals nach vielen Gesprächen, Dutzenden Gesprächen von Frauen, die in dieses sogenannte Casting-System geraten sind, dieses im Detail beschreiben können und enthüllen können. Es gab ja zuvor Vorwürfe, die online kursierten. Wir haben keine Belege für K.O.-Tropfen oder sonstige Dinge gefunden, die da auch kursierten als Vorwürfe. Aber wir konnten im Detail beschreiben, wie eben sehr junge Fans, ausschließlich weibliche, regelmäßig bei fast allen Konzerten in die sogenannte Row Zero rekrutiert wurden, mithilfe mindestens einer Helferin offenbar von Till Lindemann. Und es dort eben zu Afterpartys, aber auch Sex gekommen ist. Da gibt es Frauen, die berichten, dass sie da großen Spaß hatten und das alles toll war. Und es gibt aber eben auch welche, die sagen, ich bin da in eine Situation gekommen, über die ich irgendwann die Kontrolle verloren habe. Und das, was ich erlebt habe, würde ich heute als sexuellen Übergriff einordnen.
Fehlende Kontrolle von wem? Sie stellen ja im Buch die These auf, hier zeige sich eine Art Organisationsversagen. Also wer hat da konkret versagt?
Also im Fall Lindemann natürlich würde ich auch sagen, die Bandmitglieder, da ist ja sehr wenig rausgedrungen auch. Also wir sind da, muss man schon sagen, gegen eine Wand gerannt. Das ist ein sehr, sehr eng gewobenes Netzwerk da drumherum. Aber da würde ich sagen, da haben die Bandkollegen, das Management und natürlich diejenigen, die da auch eine Kontrollinstanz sein können, vielleicht versagt. Wir gehen davon aus, dass es zumindest halt so offen stattgefunden, dass sie es mitbekommen haben müssen. Vielleicht nicht im Detail. Und in dem Buch gehen wir ja weiter. Der Fall Lindemann war ja für uns nur Ausgangspunkt für eine sehr umfassende Recherche in der Musikindustrie, weil wir eben wissen wollten, ist das eigentlich ein Einzelfall? Wie läuft das bei anderen Musikern und Musikerinnen? Was passiert sonst noch so in der Musikindustrie? Also es gibt ja immer wieder solche Vorwürfe, unterschiedlichster Art, MeToo-Vorwürfe auch gegen Musiker. Aber eben auch, ja, was passiert hinter der Bühne, ja? Und da sehen wir eben sehr stark eine Industrie, die geprägt ist von diesem Mythos Sex, Drugs and Rock'n'Roll, die sehr viel konservativer und hierarchischer und auch männlich dominierter ist, als sie es nach außen hin vorgibt. Also nach außen denkt man, die Musikindustrie ist progressiv, queer, liberal, irgendwie super kreativ. Und das ist natürlich auch Teil der Arbeit nach innen, aber die Strukturen sind deutlich hierarchischer und patriarchaler geprägt, als man es annehmen würde.
Bleiben wir noch ein bisschen enger an diesem Fall doch Lindemann-Flake, weiten das aber doch vielleicht auf einen gewissen Tim Renner, der war ja mal Chef von Universal Deutschland und hat Rammstein groß gemacht seinerzeit und später war er Kulturstaatssekretär in Berlin, aber ausgerechnet zu Rammstein will er in Ihrem Buch nichts sagen. Also Sie haben vorhin gesagt, Sie sind gegen die Wand gerannt, haben Sie auch da auf Granit gebissen? Gibt es so eine Art Schweigekartell?
Also da will ich jetzt Tim Renner überhaupt nicht persönlich rausgreifen oder so. Der hat ja auch schon lange mit der Band nichts mehr zu tun. Was wir ja sehen ist, dass sich dieses industriell anmutende Castingsystem rund um Till Lindemann, was ja wirklich also ein systematisches Rekrutieren ist, dass es das schon länger gibt, aber dass sich das wohl in den letzten, sagen wir mal seit 2018, 19 verschärft hat, also eben einfach systematischer geworden ist. Und da hatte er ja längst schon nichts mehr mit der Band zu tun. Deswegen, also es geht jetzt nicht um ihn persönlich, sondern es geht natürlich darum, dass Rammstein eine der größten deutschen Bands ist, eine der erfolgreichsten Bands aus Deutschland im Ausland auch. Ein Riesenunternehmen, man könnte fast von einem Imperium sprechen, das natürlich auch ein riesiger Arbeitgeber ist. Und das, was wir grundsätzlich in der Musikindustrie sehen, nämlich große Abhängigkeiten von einzelnen Personen, also den Künstlern oder eben einzelnen Acts, ist bei Rammstein nochmal potenziert.
Ja, genau, und aktuell so erfolgreich sind sie auch auf Tour. Ich sprach schon über die Europe Stadium Tour, ausverkauft. Sie haben es gesagt, im Ausland wurde ja auch recht wenig über diese Vorwürfe berichtet. Die Berichte der mutmaßlichen Opfer haben der Band nicht wirklich geschadet. Ja, die Thematisierung der Vorwürfe hat also weniger zur Verurteilung als vielleicht zum Erfolg geführt.
Also ja, wir sprechen grundsätzlich nicht von Tätern, weil die Vorwürfe, über die wir vor allem sprechen, sind wahrscheinlich im strafrechtlichen Sinne nicht relevant. Sondern das sind Vorwürfe, die sich in dem Bereich der, sag ich mal, gesellschaftlichen Diskussion um MeToo abspielen. Also da geht es um Machtmissbrauch, das ist in dem Sinne ja keine strafrechtliche Kategorie. Was wir grundsätzlich sehen, auch bei anderen Fällen, also bei Marilyn Manson, bei Bertrand Cantat, bei diversen US-amerikanischen Rappern, gegen die Vorwürfe, derartige, aber auch noch schlimmere Vorwürfe erhoben wurden, ist es so, dass sie entweder sehr schnell rehabilitiert wurden oder es teilweise auch zu ihrem Erfolg beigetragen hat. Also was wir schon sehen, ist in der Musikindustrie, ist es so, oder in der Musikwelt, dass intensiv diskutierte Vorwürfe eher noch zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen, weil die Streamingzahlen in die Höhe gehen, etc. etc. Für uns, das ist auch etwas, was ja auch schon länger in der Branche diskutiert wird oder auch unter Kulturjournalistinnen und Journalisten, hat das viel mit dem Bild zu tun, was wir und auch den gesellschaftlichen Erwartungen an Rockstars oder Rapstars, dass eben ja seit den 60ern, 70ern eben so ein Bild geprägt wurde des Hemmungslosen, vielleicht auch Sexgotts, dem sozusagen alles zusteht und je grenzverletzender er sich verhält, umso erfolgreicher und umso mehr wird er auch zur Legende. Und das hat, denke ich, spielt eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist Ihre Frage ja auch in die Richtung, was hat jetzt unsere Berichterstattung gebracht?
Ja, im Sinne, Sie als Reporterin, Sie wollen ja aufdecken, aufklären und dann das.
Da bin ich eigentlich ganz entspannt, weil wir sehen unsere Aufgabe darin, eben so ein System des Machtmissbrauchs offenzulegen und auch im Detail zu beschreiben. Und das hat natürlich auch eine Art präventive Wirkung. Also wir sagen immer, für die Lösung sind wir nicht zuständig. Das klingt jetzt so ein bisschen vereinfacht, aber wir beschreiben, was ist. Und so kann sich jetzt jeder oder jede, die Lust hat, an einer Aftershow-Party teilzunehmen, darüber informieren, was da im schlimmsten Fall passieren kann oder was da passiert sein könnte. Und wenn ich da keine Lust drauf habe oder mich mit dem Gedanken spiele, dahin zu gehen, kann ich das nachlesen und vielleicht sagen, für mich entscheiden, nee, das möchte ich doch nicht. Und das ist unsere Aufgabe. Wir informieren Menschen darüber, was passiert. Für das, was daraus gezogen wird, die Konsequenzen, sind wir am Ende nicht zuständig. Das müssen sich die Fans individuell überlegen. Das müssen sich die Frauen überlegen, die da vielleicht hingehen oder mit dem Gedanken spielen. Und das müssen sich natürlich auch die Veranstalterinnen und Veranstalter überlegen. Wir sind keine Fans von Auftrittsverboten. Und ja, jeder, der irgendwie sagt, ich will die Musik trotzdem weiterhören oder das interessiert mich nicht, da, das ist eine ganz individuelle Entscheidung natürlich.
Sie sagten es, Vorläufer dieser Entwicklung oder dieses Systems, die gab es schon früher, 60er, 70er, auch schon rein in den Songtexten, etwa bei Frank Zappa, in dem Song Cruise Lutz, die er besungen hat auf seinem Doppelalbum Joe's Garage. Ja, gab es früher keine Kritik an sexualisierter Gewalt in der Musikszene, sei es in den Texten, sei es auch, ja, wirklich in der Tat?
Also wir haben uns für das Buch nochmal genau diese Frage der Groupie-Kultur angeschaut, weil es uns wichtig war, weil das war ja eine der, sage ich mal, rhetorischen Wolken, die auch im Sommer letzten Jahres oft gebracht oder die man oft gehört hat, die wollen das doch und Groupies gab es doch schon immer. Und natürlich stimmt das. Es gibt Groupies wahrscheinlich, seitdem es berühmte männliche Musiker gibt. Und trotzdem hat diese Groupie-Kultur noch einen ganz speziellen Ursprung, historisch in den 60er, 70er, in der sexuellen Befreiung. Und das hat sicherlich auch ganz viele Freiheiten für Frauen gebracht. Nur dieser Ursprung ist sehr speziell. Das ist in L.A. zum Beispiel hat es angefangen, dass sich dort Frauen zusammengetan haben, die es auf ihre Stars abgesehen hatten und quasi nur darauf gewartet haben, dass die Weltstars dann wieder durch den Sunset Strip touren. Bis heute gibt es da Frauen, die sagen, das war eine total tolle Zeit. Ich bin damit auch berühmt geworden. Ich habe mir auch als Groupie vielleicht einen Namen gemacht. Sonst hätte ich ein wahnsinnig langweiliges Leben geführt. Und alles, was ich erlebt habe, war einvernehmlich. Und das kann genauso stehen neben den anderen Schilderungen, nämlich von 13-, 14-Jährigen, die damals auch Teil dieser Szene waren, die sogenannten Baby-Groupies, die vielleicht heute teilweise da auch anders drauf schauen. Und es gibt Frauen, die kommen auch in einem Buch zu Wort, die sagen, ich ziehe eine andere Lebensbilanz. Ich habe das damals, das war ein klarer Fall von Machtmissbrauch, zum Teil auch sexualisierter Gewalt. Ich schaue da heute anders drauf und ich finde es persönlich auch diskussionswürdig oder zumindest positiv, dass wir heute im Rückblick auf diesen Gestus des Musikers, der dann auch sich ja auch noch preist für Sex mit Minderjährigen, das finden wir nicht nur bei Frank Zappa, sondern auch bei vielen anderen damaligen sehr erfolgreichen Stars, dass es uns zumindest heute irritiert. Und das sind ja genau die Debatten, die wir auch mit dem Buch anstoßen wollen, nämlich darüber nachzudenken, welches Verhalten wir eigentlich richtig und akzeptabel finden von berühmten Personen. Ich glaube auch vieles hat einfach mit dieser Machtstellung des einzelnen Künstlers. Von ihm ist alles abhängig. Und insofern glaube ich auch, dass mit Lizzo haben wir ja auch Vorwürfe gegen einen weiblichen Popstar. Gegen Mariah Carey gab es mal Vorwürfe. Ich glaube, dass das mehr mit der Struktur zu tun hat, als tatsächlich mit individuellen Einstellungen, sondern die Struktur ist das Problem.
Machthierarchie.
Ja. Mhm. Und die großen Abhängigkeiten. Also man hat quasi unbegrenztes, man kann unbegrenzt walten. Und dieser Ruhm strahlt ja auf alle ab, die nah an mir dran sind. Also die sind alle mit ein bisschen berühmt. Und das schützt dann sicherlich auch, also hilft jetzt nicht unbedingt, dass die dann den Mund aufmachen.
Ja, blicken wir noch einmal auf heute. Und zwar, was man vielleicht tun kann, um da etwas zu verändern in dieser Branche. Seit 2,5 Jahren ist die aus dem Film- und Theaterbereich kommende Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt Themis um MeToo-Fälle ja auch in der Musikszene aktiv. Hat deren Arbeit etwas gebracht, beziehungsweise was bräuchte es, damit sich grundlegend etwas verändert?
Ja, wir sind in der Recherche für dieses Buch. Wir haben ja mit mehr als 200 Personen gesprochen, die in der Musikindustrie arbeiten und waren überrascht. Wir kommen ja nicht aus dem Musikjournalismus, sondern investigative Journalistinnen und springen ja dann quasi immer von Branche zu Branche oder von Thema zu Thema. Und waren dann sozusagen, also von außen kommt, überrascht, wie viel tatsächlich genau über diese Frage schon diskutiert wird, auch in der Branche. Und also die Musikbranche ringt seit Jahren mit dieser Frage, wen machen wir da eigentlich groß? Wen stellen wir in die Auslage? Das betrifft dann auch Songzeilen, aber eben auch eben solche Vorwürfe gegen MusikerInnen. Wie gehen wir mit bestimmten Machtverhältnissen oder Asymmetrien bei Konzerten, bei Veranstaltungen, bei Festivals um?
Was ist Ihre Haltung?
Große Ansätze. Und wir versuchen, dieses Ringen abzubilden. Also da gibt es gute Ansätze. Und unser Anliegen war, die eben mit diesem Buch auch transparent zu machen, dass da eben schon viel passiert. Sicherlich nicht genug. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Gesellschaft dann auch einfordern muss. Dafür muss sie aber erstmal wissen, was passiert eigentlich backstage, was passiert hinter den Kulissen. Und das wollten wir eben mit dem Buch leisten.
Sagt Lena Kampf. Sie hat zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Drepper das Buch geschrieben, Row Zero, Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Erschienen ist es im Eichborn Verlag. Ihnen vielen Dank für dieses Corso-Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Corso. Kunst und Pop.